Ich heiße Sie recht herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung aus dem Bereich Sportphysiologie. Mein Name ist Johannes Fleckenstein und genauso wie letzte Woche und nächste Woche auch werde ich Sie in das interessante Thema der Physiologie und der angewandten Physiologie entführen. Vorab, wie immer, ich bin in den ersten Semestern etwas großzügig, nochmal eine Erklärung, wo Sie sind und um was es in den großen, breiten Inhalten geht. Diese Vorlesung Sportphysiologie ist der theoretische Unterbau, mit dem Sie physiologische Vorgänge des menschlichen Körpers verstehen sollen. Diese Vorlesung ist Teil eines Moduls für diejenigen, die Sportwissenschaften studieren oder das Modul freiwillig absolvieren. Dieses Modul heißt BP2. Physiologie besteht aus einer Vorlesung und einem Seminar mit Übung. Wie letzte Woche auch schon erklärt, mich erreichen ja jede Woche Unmengen an E-Mails. Ich werde demnächst auch ein Buch dazu herausgeben. Sinnlose E-Mails zu unmöglichen Zeiten. Arbeitstitel. Daran hat sich nichts geändert. In dieser Vorlesung behandeln wir die verschiedenen Themen der Sportphysiologie und sie passen an der Stelle entsprechend auf, wenn Sie quasi ein akustischer Typ sind und quasi akustisch lernen. Wenn Sie besser in der Bibliothek lernen, dürfen Sie das auch machen. Wichtig ist, dass Sie am Ende verstanden haben, um was es geht. Und zu 6 ausgewählten Themen dieser Vorlesung gibt es eben ein Seminar, was aus jeweils 4 Unterrichtseinheiten besteht. Ja, zu den ausgehängten Zeiten. Und es ist so, dass man als Student eine gewisse Eigenverantwortung hat, was die Planung und die Konzeption der zu besuchenden Veranstaltungen angeht. Das heißt, man informiert sich selbstständig, wann, wo das stattfindet, worum es geht, was man vorbereiten muss, was man mitbringen muss. Universität ist durchaus, hat einen auch ernsten Hintergrund, er soll sie dazu befähigen, irgendwann mal ein selbstständiges Leben zu führen. Ja? Und guter Rhythmus. Also, Sie haben getanzt, deswegen dachte ich, genau, Sie wollen was vor. Tanzen ist auch erlaubt, ja, ist auch Form der Physiologie, Bewegung. Also, zu diesen ausgewählten Seminaren und Übungen. Es gibt dafür eine Internetseite der Abteilung für Sportmedizin an diesem Institut. Wenn sich etwas ändert an dem Ablauf, können Sie es auch dort nachlesen, ansonsten erfahren Sie es von mir. Wir werden später auch noch zurückkommen. So, das heißt, Sie können an diesem Seminar und Übung mitmachen. Ja, normalerweise meldet man sich über das Quiz zu den entsprechenden Veranstaltungen an. Das haben die meisten geschafft. Ein Teil hat sich nachgetragen. Zu der Nachtragung komme ich noch zu den freien Plätzen. Das ist noch bis nächste Woche möglich, weil übernächste Woche fangen wir entsprechend mit unserem Seminar und Übung an. Die Themen der Vorlesung kennen Sie ja. Bis zum Weltjustag haben wir so ein bisschen mehr die Grundlagen. Danach kommen wir so ein bisschen in das Angewandte, was so die Aufteilung der Themen angeht. Und unser erstes großes Thema im Seminar und Übung wird quasi das sein, was wir so die ersten 3 Vorlesungen durchnehmen. Zelluläre Physiologie, Neurophysiologie, Sinnesphysiologie. Und wie kann man das messen? Was kann man dort machen? Was kann man da diagnostisch machen? Was hat das für eine Sportrelevanz? Und die Termine dazu sind eben auch auf eben jener angesprochenen Homepage verfügbar. Wir hatten das, wir haben Montagsgruppen und wir haben Freitagsgruppen, die jeweils 3 volle Stunden, sprich 4 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten oder in Summe 180 Minuten oder 90 Minuten mal 2 entspricht. Und den einzigen Tag, der kritisch war, hatten wir gesagt, ist der 16.06., weil es ein sogenannter Brückentag ist und so vorhin der Kollege aus dem Krankenstand zurück ist, ist das eben ein Tag, der sich noch zu Ihren Gunsten unter Umständen verändern kann. Die Seminar- und Übungsveranstaltungen sind folgendermaßen aufgebaut, dass Sie zu Beginn ein kleines Testat schreiben und in diesem Testat werden Sie ja, in kurzen Multiple-Choice-Fragen, wir werden das nachher einmal üben, darlegen sollen, dass Sie sich vorbereitet haben, dass Sie also wissen, um was es an dem heutigen Tag geht. Also wenn beispielsweise die Aufgabe des Seminars und Übung wäre, backen Sie einen Marmorkuchen und dann könnte die Frage lauten, welche der folgenden 5 Zutaten brauchen Sie nicht, um einen Marmorkuchen zu backen? Ja, Safran, Mehl, Schokoladenpulver, Eier, Chili. Was meinen Sie? Chili, sehr gut. Ja. Das haben nicht alle gewusst, aber es ist keine Schande. Wir sind erst am Anfang der Vorlesung. Natürlich Chili, ja, und in dem Fall wäre es eben so, dass Rezepte oder Anleitungen zu dem Praktikum in einem sogenannten Testatbuch stehen, übernächste Folie, wo Sie sich entsprechend vorbereiten können, weil das hier ist eine theoretische Veranstaltung und Seminar mit Übung besagt, es ist eine praktische Veranstaltung und um praktisch etwas zu tun, sind Sie gefordert und das funktioniert eben nur mit der adäquaten Vorbereitung. Die 180 Minuten, über die haben wir uns ausführlich unterhalten. Ort ist der Diagnoseraum, das ist dort schräg gegenüber. Dort befindet sich das Lehrlabor für Physiologie. Wichtig ist, wenn es um 8, um 11 oder um 14 Uhr losgeht, dass es auch um 8, 11 und 14 Uhr losgeht und nicht um 8 Uhr 1 oder 14 Uhr 2 oder 11 Uhr 17. Das nennt man dann in der akademischen Sprache sine tempore. Die meisten Veranstaltungen, so wie diese hier auch, ne, das ist cum tempore, das ist das akademische Viertel, was der Veranstaltung quasi eine gewisse intellektuelle Grandezza verleiht und das haben wir in den Seminaren mit Übung nicht. Das Testat gehört zu den Leistungsnachweisen, also um das Seminar mit Übung, eine Vorlesung ist keine Veranstaltung, zu der man einen Leistungsnachweis erbringen muss, da dürfen Sie sich in Ihrer Passivität ausleben. Im Seminar mit Übung müssen Sie einen Leistungsnachweis erbringen, das heißt, es langt nicht, dass Sie körperlich anwesend sind, sondern Sie müssen mitmachen, aktiv. Und dieses aktive Mitmachen wird eben geschaut, indem Sie diese Testate bestehen, sich wirklich vorbereitet haben und zwar mindestens in 66% der Fälle und dass Sie eben auch entsprechend anwesend sind. Und da es Doppeltermine sind, ja, sind Sie an 5 von 6 der Tage da. Ja, sonst müssen Sie den eben im entsprechenden späteren Jahr nachholen. Es gibt dieses Testatbuch, das ist so eine Art Kursskript, in dem drin steht, was es für Versuche gibt, was die Hintergründe sind, was Sie vorbereiten können, was Sie wissen sollten und wo Sie, da wir ja aktiv was machen, wo Sie auch Ihre Ergebnisse notieren werden. Also eine Art Laborjournal. Sie haben noch keinen Seminarplatz, fragen Sie sich jetzt, Sie hören das zum ersten Mal. Heute, genau, war eine kleine Delegation da, sich auf die letztlichen Seminarplätze einzutragen. Es gibt natürlich immer noch freie Plätze und die Anmeldung endet nächste Woche Dienstag, den 2. Mai um 8 Uhr früh. Das heißt, wenn jemand noch sich dort entsprechend richtig eintragen möchte, dann soll er das bis dahin tun. Ansonsten besteht, wie gesagt, auch nächstes Sommersemester wieder Gelegenheit zur Partizipation. Und diese Listen hängen bis dahin am schwarzen Brett der Abteilung für Sportmedizin. Wenn man reinkommt, ist ein großes, es nennt sich schwarzes Brett, es ist ein Whiteboard und dort hängt das. Jetzt kommt noch die Frage zum Testatbuch. Da wusste ich letztes Mal noch nichts Konkretes. Ja, jetzt sind die im Druck. Die sind auch bis nächsten Dienstag fertig. Die kriegen Sie ab etwa 10 Uhr vormittags bei Frau Pulkaris. Das ist das Sekretariat der Sport- und Trainingswissenschaften, was sich auch hier diagonal über den Parkplatz findet. Es wird nicht 10 Euro kosten, sondern nur 6. Und das sind einfach die umgelegten Druckkosten. Und dort steht drin, was ich Ihnen bisher mitgeteilt habe. Gut. Ja? Und dann haben wir gesagt, damit Sie entsprechend partizipieren, damit Sie sich vorbereiten können, also theoretisch, praktisch mitmachen, nicht nur lesen können, dass Sie was zum Spielen haben, kriegen Sie dann von mir, da kriegen Sie dann bis nächste Woche den Login, wenn am 2. Mai quasi sich wirklich alle eingetragen haben, dann kann ich das anlegen und dann haben Sie quasi noch so eine ein Online-Spiel, in dem Sie quasi verschiedene Abenteuer aus der Physiologie live erleben und absolvieren können und sich ein bisschen tiefer eindenken können, sodass am Ende dieses Studienjahres für alle ein möglichst erfolgreicher Abschluss im Vordergrund steht. Die Videos befinden sich auf der Seite e-lecture.uni-frankfurt.de. Richtig, oder? Können wir mal. E-Lecture, Vorlesungen, wir sind noch nicht drin, aber es kommt da, ich muss das Formular noch ausfüllen. Sehen Sie, das ist quasi eine Live-Veranstaltung. Also mehr Seiten, die fülle ich nachher dann korrekt. Also, dann werden Sie das ab wahrscheinlich Ende der Woche auf diesen Seiten entsprechend finden. Gut. Damit Sie sich adäquat vorbereiten können, auch nochmal zur Wiederholung, es gibt zwei Bücher, auf denen sowohl die Vorlesung, aber auch der Kurs aufbauen. Das eine ist der Taschenatlas Physiologie, in dem Sie die physiologischen Grundelemente finden, den Sie über die Seiten der Universitätsbibliothek als E-Book abrufen können. Auch wenn Sie jetzt nicht Sportwissenschaften studieren, sondern wir hatten das letztes bei der U3L, Sie können mit Ihrem HRZ-Account über die Uni-Bibliothek diese ganzen Lehrbücher, also das linke Lehrbuch, abrufen. Das rechte steht in ausreichender Anzahl hier in der Bibliothek für Sie zum Anschauen und Ausleihen bereit und ist, wie gesagt, auch ein lohnenswertes Geschenk. Können Sie sich zum Muttertag schenken, das ist einer der nächsten Festtage, der kommt, oder ähnlichem. Gibt es sonst zum Hintergrund, zur Vorbereitung in diesem Modul noch Ihrerseits Fragen, dann wäre jetzt der Moment zu sprechen und ansonsten für immer zu schweigen. Das stimmt mich jetzt sehr froh. Das bedeutet, dass zumindest die hier anwesende Kohorte keinerlei Probleme haben sollte mit dem Fortbestehen dieses Kurses. Ihre nicht anwesenden Kommilitonen bitte ich Sie, genau darüber zu informieren und von quälenden E-Mails aus Unwissenheit abzusehen. Dann werden wir uns jetzt wieder unserem Thema zuwidmen. Wir haben noch ein bisschen restzelluläre Physiologie und dann werden wir mit der Neurophysiologie einsteigen und uns ein bisschen die Kernelemente, funktionelle Abläufe des menschlichen Körpers erarbeiten. Was wissen Sie noch von der zellulären Physiologie der letzten Woche? Zelle ist schon mal gut. Also wir hatten die Zelle, die die Grundfunktion des Körpers ausübt. Was ist da so mal ein Schlüsselmechanismus? Was baut die Zelle? Ja, die macht Proteinsynthese, die baut aus dem Bauplan der DNA Proteine, die werden dann gefaltet, gestückelt werden zu Enzymen weitergebaut, also katalysierende Proteine, und die sind letztlich Bestandteil, Bausteine aller Dinge, die so im Körper entstehen, inklusive der Zelle selbst. Ja? Und was brauchen wir dafür? Das haben wir auch gelernt, damit überhaupt was produziert werden kann. Energie, die heißt im Körper ATP, Adenosintriphosphat, ja, also durch Phosphorylierung von Adenosindiphosphat entsteht Adenosintriphosphat. In dieser Phosphatbindung steckt Energie, wird dieser Phosphatrest abgespalten, wird Energie frei, was normalerweise in Form von Wärme ist. Und diese Wärme, diese Energie kann eben benutzt werden, um andere Prozesse anzutreiben, zu beschleunigen, zu bezahlen. Und wo generieren wir letztlich unser ATP heraus? Was brauchen wir, um ATP zu haben? Sauerstoff ist der eine wichtige Bestandteil. Ohne Sauerstoff kein ATP. Und der zweite Bestandteil? Sie brauchen noch etwas, der Sauerstoff, der dient der Verbrennung. Sie brauchen noch etwas, was Sie verbrennen können, damit am Ende Energie entsteht. Genau, also irgendeine Form von Nahrung, am besten eine frische Maß Bier und Sauerstoff und dann kann Energie entstehen. So ist es. Gut. Jetzt wollen wir im nächsten Schritt uns ein bisschen anschauen, ja, was innerhalb der Zelle so passieren kann. Ja, wir haben jetzt Proteine, wir haben ATP, wir haben Dinge, die irgendwo hin müssen. Wir wissen schon, RNA muss aus dem Zellkeim. Wir haben heute ein bisschen vorab das Thema der Transportprozesse. Wir haben eben Transportprozesse, die finden nur innerhalb der Zelle statt. Also zum Beispiel muss die abgelesene RNA, ja, muss zum endoplasmatischen Retikulum, dort Mord von den Ribosomen abgelesen werden kann, um ein Protein zu bauen. Wir haben aber auch, ja, intrazellulär transmembranale Prozesse, wenn wir zum Beispiel, ja, dann das Protein durch den Golgi-Apparat hindurch schieben, ja, oder wenn etwas von Lysosomen entschlossen wird oder von Transportvesikeln und an andere Stelle verbracht wird. Und ein Beispiel für so ein intrazelluläres Transportbeispiel ist relativ einfach. Das ist mal das Beispiel am Calcium. Über das Calcium werden wir heute auch noch etwas intensiver reden. Was wir hier sehen, ist angedeutet, angeschnitten, ja, hier das endoplasmatische Retikulum mit seinen Ausläufern. Ja? Und das umschließt quasi in weiten Teilen dann den Zellkern. Und in diesem endoplasmatischen Retikulum wird Calcium gespeichert. Das endoplasmatische Retikulum ist der wichtigste intrazelluläre Calciumspeicher. Und damit das Calcium in das endoplasmatische Retikulum hineingeht, das macht es nicht einfach so, sondern da braucht es eine Pumpe. Eine Calciumpumpe. Wenn Sie im Körper etwas wo reinpumpen wollen, dann kostet es wieder Energie, ganz klar. Steht auch hier ATP. Und eine Pumpe, die ATP kostet, nennen wir in der Physiologie gerne ATPase. Eine ATPase ist immer eine Pumpe, die ATP braucht, um irgendwas wohin zu schiffen. Und in dem Fall ist es die Calcium-ATPase. Und die sorgt dafür, dass dieses Calcium eben unter anderem in dieses endoplasmatische Retikulum eingespeist wird. Das ist ein Transportprozess. Und das ist relativ wichtig. Weil was passiert, wenn Sie zwei Räume haben, zwei Kompartimente, und Sie nehmen aus dem einen das ganze Calcium und speichern es in dem anderen Raum? Dann entsteht ein Konzentrationsgefälle. Und man sieht, das ist relativ groß. Ja? Die Calciumkonzentration, ja, im Zytosol liegt im Bereich, ja, 10 hoch minus 5, das ist ungefähr ein 1000 bis 10.000-faches weniger als im endoplasmatischen Retikulum. Das heißt, in der normalen Zelle ist ungespeichert frei kaum Calcium vorhanden. Und wir werden nachher drauf kommen, das ist relativ wichtig, weil dieses Calcium entweicht auf bestimmte Signale, zum Beispiel Strom, zum Beispiel Hormone, irgendetwas, was bindet, irgendeinen Reiz, irgendeinen Stress, zum Beispiel, weil sie sich bewegen müssen. Und in dem Moment, wo dieses Calcium aus seinen Speichern entweicht und quasi die Konzentration im Zytosol dramatisch anspringt, weil es so einen großen Konzentrationsunterschied gibt, geschieht etwas. Na, die Zelle braucht immer, die macht nichts von selbst, sie braucht Impulse. Dieser Calcium-Impuls ist ein ganz wichtiger Impuls. Wir werden das nachher noch im Beispiel angehen. Jetzt geht es noch um den Transportmechanismus. Aber primär merken wir uns mal, also die Zelle versucht in ihrem Zytosol möglichst wenig Calcium zu haben. Dafür gibt es Transportmechanismen. Ein einfacher ist die Calcium-ATPase, die dieses Calcium die ganze Zeit wegspeichert. Gut. Zweites Beispiel für einen Transportprozess. Transport zwischen benachbarten Zellen. Wir haben uns ja die Zelle letztes Mal angezeichnet und haben festgestellt, also die Zelle hat hier ihre Zellwand. Meine Damen, darf ich Sie heute als Tafeldienst gewinnen? Okay, danke. Ich lege den dann hier hin. Also diese Zellen liegen nebeneinander. Ja, das ist nicht so. Dann haben wir ihre Zellmembranen, die sie normalerweise umschließen. Das ist ein abgeschlossenes Kompartiment. Trotzdem ist es ja so, dass die Zellen miteinander kommunizieren sollen, dass die Zellen miteinander sprechen sollen, dass die Zellen miteinander einen Stoffaustausch machen. Irgendwie soll ja die Maspir, die in ihrem Magen lag, energetisch, ja, in Form von Glukose in ihrem Gehirn ankommen beispielsweise. Da wir wissen, das ist nicht eine einzige große Zelle, sondern viele verschiedene, brauchen wir also auch einen Transportprozess zwischen den Zellen. Und etwas ganz Einfaches oder ein ganz lässiger Mechanismus, ja, sind sogenannte Konnexone. Das sind so eine Art Tunnel, ja, kanalartige Zellverbindungen, die zwei Zellen miteinander verbinden, eine Art Röhre. Ja. Manchmal werden die auch Gap Junctions genannt, wenn sie besonders, wenn es Zellen sind, die in einem besonders engen Verbund miteinander liegen. Und die ermöglichen einen Durchstrom von allem Möglichen. Das Einfachste, was hindurchfließen kann, ist Strom, ja, weil Strom über die Zellmembranen fortgeleitet wird. Diese Konnexone können sich zusammenziehen, dann geht nichts durch, soll ein Transport ermöglicht werden, drehen die sich so ein bisschen auf, ja, wie so eine, das wäre ein Beispiel, wie so eine spiralartige Küchenrolle, wenn sie in die eine Richtung drehen, verengt sich das Lumen, drehen sie in die andere Richtung, ja, wird die Küchenrolle größer. Das ist ein zellgesteuerter Mechanismus, der hier entsprechend, ja, Ionen, ATP, aber auch Aminosäuren je nach Größe hindurchlässt. Haben wir hier eine Pumpe? Nein. Wie entscheidet sich jetzt, ob etwas von links nach von oben nach unten oder von unten nach oben fließt? Passiv durch die Konzentration. Ja? Also der Kanal ermöglicht hier nur das, was durchgeht, allerdings immer nur in die Richtung, wo eine geringere Konzentration vorliegt. Das sind relativ große Kanäle und die haben insbesondere eine Schutzfunktion bei extremen Belastungen. Also wenn sich in der Zelle quasi etwas aufstaut, was dort nicht hingehört, kann man dadurch relativ schnell machen auf, relativ schnell das in umliegende Zellen abgeben und die können das wieder weiter verteilen. Also eine Calcium-ATPase ist relativ speziell, ist ein relativ spezifischer Transportprozess. Und ein Konnexon ist eher ubiquitär, ja. Der differenziert auch nicht, was jetzt durch ihn hindurchläuft. Das Einzige, was er kann, ist quasi durch die Größe, die Teilchen etwas selektieren. Aber ansonsten, wenn das Konnexon offen ist, geht dort alles hindurch, was irgendwie einem Konzentrationsgefälle unterliegt. Mal zur Übersicht, ja, was ist sonst noch so alles möglich? Also Stoffe können durch die Zelle hindurchgehen, sie können an der Zelle vorbeigehen. Das sind so die wesentlichen Möglichkeiten. Das ist jetzt ein Beispiel der Blut-Hirn-Schranke. Ja, Sie wissen, Blut geht nicht direkt in Ihre Gehirnzellen, sondern dazwischen liegt ein Endothel, also ein, ja, eine dünne Zellschicht, die die Blutbahn vom Gehirn trennt. Und je nachdem, was Sie haben, ist zum Beispiel, ja, Fettmoleküle, Fette können, aus was haben wir gesagt, bestehen die Zellmembranen? Fett, ja, also Fettsäuren, ja, können Fette gut durch Fette hindurch, ja, natürlich ist das gleiche Material, also können wir, Fette können da relativ leicht hindurch diffundieren durch eine Zellmembran. sind es hydrophile, also wasserhaltige Moleküle. Haben wir gesagt, geht Wasser leicht durch Fett? Ne, das kennen wir auch, ja, wenn wir irgendwie eine Suppe kochen und wir machen auf eine Gemüsebrühe und dann werfen wir irgendwann unser Wammerl rein, damit es ein bisschen fleisch- und fetthaltig wird, dann sieht man diese schönen Fettaugen oben auf der Suppe. Das ist genau dieser Prozess. Ja? Fett und Wasser binden per se nicht miteinander. Das heißt, wenn wasserhaltige Moleküle, also wo das Wasser überwiegt, nicht der Fettgehalt durch die Zelle durch, dann müssen die irgendwie eingeschleust werden. Das kann eben so ein, das wäre jetzt ein Beispiel für einen Kanal, ja, das ist so ein Klappkanal, das heißt, der nimmt die auf der einen Seite der Membran auf, bringt sie durch die Membran durch, ja, lässt sie auf der anderen Seite wieder los. Es gibt sogenannte Rezeptoren, an denen Dinge binden können. Also eine Zelle hat hier Y dargestellt, einen ganz spezifischen Rezeptor, zum Beispiel für Glucose. Das ist dann der Glucose-Rezeptor. Und Glucose bindet an diesen Rezeptor, signalisiert, ich möchte gerne, lasst mich rein, Art Klingelknopf. Ja? Und dann können, ist eine Möglichkeit, das können dann Ionenkanäle geöffnet werden, es können Konnexone daraufhin geöffnet werden, oder es findet eine sogenannte, ja, Internalisierung des Rezeptors statt. Das heißt, die Zellmembran sackt ein, umschließt den Rezeptor mit dem Molekül. Ja? Dann entsteht ein Transportvesikel, also wie so eine Art Lysosom, nur dass es nicht verdaut wird, ja? Sondern einfach dahin transportiert wird, wo es soll. Entweder an einem Ort in der Zelle oder einfach auf die andere Seite und dort wird die ganze Geschichte wieder losgelassen. Oder manchmal geht das Ganze auch ohne Rezeptor, ist einfach so, die Zellmembran erkennt, ja, hier ist ein Molekül, was in die Zelle oder durch die Zelle muss und die Zellmembran entschließt sich aufgrund von Ladungseigenschaften automatisch um dieses Molekül herum und transportiert es durch die Zelle hindurch. Also wir haben, obwohl wir unterschiedliche Grundvoraussetzungen haben, chemischer Natur, über die wir letztes Mal geredet haben, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und Facetten, eine Substanz in oder aus der Zelle heraus oder durch die Zelle hindurch zu bugsieren. Auch nicht so schwer, oder? Gut, darauf will ich hinaus. Der wichtigste Antrieb, das hatten wir jetzt schon, ist das Konzentrationsgefälle. Und das Konzentrationsgefälle, ja, bedingt passive Transportmöglichkeiten. Und was ist der große Bonus eines passiven Transportes im menschlichen Körper? Er kostet keine Energie. Und das ist gut, weil letztlich möchten wir ja physiologisch alles vermeiden, was uns zu viel Energie kostet, weil die Energie brauchen wir für die wirklich wichtigen Dinge. Ja? Davonlaufen, Party machen, ja, Sport treiben, das ist wichtig. Aber jetzt nicht, um irgendwie dafür zu sorgen, dass Teilchen von A nach B kommen. Und Diffusion ist eine zufällig thermische Bewegung, das ist die Brownsche Molekularbewegung. Wir wissen alle, dass Moleküle nicht einfach im Raum liegen, sondern Moleküle haben eine, also Atome haben eine Schwingung, damit haben Moleküle eine Schwingung und haben auch eine Bewegung. Ja. Die bewegen sich hier in Zickzacklinie durch einen Raum. Und wenn jetzt ein Konzentrationsgefälle, ja, entsteht wie hier im oberen Abschnitt, also eine Seite ist eine Flüssigkeit aus zwei Schichten, in der einen Schicht sind sehr viele Moleküle, in der anderen relativ wenig, dann richtet sich diese Eigenbewegung der Moleküle in die Richtung, wo die Konzentration geringer ist. Das heißt, die Dinge, ja, gleichen sich automatisch aus, sodass wir irgendwann auf beiden Seiten der Flüssigkeit die gleiche Anzahl an Molekülen haben. Es ist also nur zeitabhängig. Wenn man lang genug wartet, kommt auf die Flüssigkeit drauf an, kommt auf die Moleküle drauf an, kann das innerhalb von Sekunden gehen oder kann auch mal 24 Stunden dauern. Das Ganze ist aber nicht nur möglich an zwei direkt aneinander grenzende Flüssigkeiten, sondern auch wenn wir ganz dünne Trennwände dazwischen haben. Ja, zum Beispiel ganz feine Membranen, poröse Membranen. Nicht jede Membran ist in sich glatt wie die Zellmembran, sondern es gibt zum Beispiel auch Membranen zwischen Zellen, die haben Löcher oder, ja, sind in sich nicht geschlossen. Auch die Zellmembran per se ist für Ionen, also elektrische Teilchen, in gewisser Weise durchlässig. Da werden wir nachher auch noch drauf kommen. Und dann ist eben auch möglich, ja, dann ist auch ein letztlich transmembranös durch diese poröse Trennwand hindurch eine Diffusion denkbar oder auch möglich. Ja. Und wichtig ist eben jetzt, ja, je größer die Fläche zwischen zwei Flüssigkeiten, desto wichtiger ist es. Ja. Wenn wir in der idealen Temperatur arbeiten, ja, dann funktioniert es besser und je kürzer die Strecke ist. Also wenn ich jetzt von hier, ja, nach ganz hinten diffundieren müsste, ja, nennen wir das die Strecke 2, ja, oder ich müsste nur zur Hälfte im Raum von Ihnen diffundieren. Das wäre die Strecke der Länge 1. Das heißt, 1 zum Quadrat macht 1, 2 zum Quadrat macht 4. Das heißt, eine Verdopplung der Strecke bedeutet, ich brauche ein Vierfaches an Zeit, um dasselbe Diffusionsergebnis zu erreichen. Das war jetzt keine schwierige mathematische Rechnung. Ich sehe viele fragende Blicke. Aber das ist vielleicht die Hausaufgabe bis nächste Woche. Rechnen Sie aus, ja, was 1 zum Quadrat und was 2 zum Quadrat ist und schauen Sie, wie ein Wiefach vieles das 2 zum Quadrat mehr ist. Ja, dann kommen Sie auf die gleiche Lösung. So. Das heißt, ja, also wenn ich meine Strecke halbiere, komme ich in einem Viertel der Zeit zum gleichen Ergebnis. Das ist auch wichtig zum Verstehen, weil Diffusion insbesondere dann im menschlichen Körper eine Rolle spielt, wenn wir ganz kurze Abstände haben. Ja? Achso, genau. Und wenn man in dem Moment, wo man durch eine poröse Trennwand noch dazwischen hat, nennt man den Begriff eben nicht nur Diffusion, sondern nennt man das Ganze Osmose, ja, weil Diffusion quasi ist nur eine Begrifflichkeit, das ist dasselbe Diffusion, per se die Ausbreitung aller Teilchen erlaubt. Und bei Osmose passen hier natürlich nur die Dinger durch, ja, die klein genug für diese Poren sind. Also Osmose ist letztlich eine Art selektive Diffusion. Gut, jetzt kommen wir wieder mal, ja, zu einem berühmten Physiologen, das ist der Herr Fick. Das ist damit eine der, ja, sag mal, was für die zelluläre Physiologie angeht, eine Kapazität. Und der hat das sogenannte Ficksche Diffusionsgesetz aufgestellt, was eben jetzt genau diese drei Konstanten mit einbezieht, über die wir geredet haben. Ja. Wir haben die Fläche, wir haben die Temperatur, ja, wir haben die Länge der Strecke, ja, und wir haben noch einen Konzentrationsgradienten, der das Ganze berechenbar macht. Und so schaut das Ganze dann aus. Ja. Also Flüssigkeit, Sie tropfen hier eine Farbe rein, zum Beispiel Tryptanblau. Am Anfang ist das gebundelt, das fängt an zu diffundieren und wenn Sie lang genug warten, haben Sie eine komplett blaue Flüssigkeit. Das ist Diffusion in ihrer Reihenform. Und das beschreibt das eben. Ja. Und das ist quasi, ja, wenn das Wasser jetzt besonders kalt ist, dann braucht das eben länger. Ja. Kälte macht Moleküle oder Molekülbewegungen langsamer. Und hier haben wir quasi eine ideale Oberfläche. Wenn die Oberfläche kleiner ist, wenn Sie zum Beispiel ein ganz langgezogenes, dünnes Glas nehmen mit einem geringen Durchmesser, dann wird es auch länger dauern, bis Sie das ganze Glas haben. Wenn Sie hingegen jetzt eine große Wanne nehmen, ja, mit einer breiten Oberfläche, geht es vielleicht sogar etwas schneller als in diesem Wasserglas. Und diese Konstanten finden sich dort wieder. Und man sollte sich an dieser Stelle eben unbedingt, ja, behalten, dass Diffusion abhängig ist von Oberfläche, von Wegstrecke und von Temperatur, weil es durchaus sein könnte, dass Sie das irgendwann nochmal gefragt werden. So, und jetzt kommen wir zur Relevanz. Ja, ein erstes Beispiel, wo Physiologie zum Anfassen. Das ist die Diffusion zwischen Lungenbläschen und Blut. Was fällt Ihnen dazu ein? Gasaustausch von Sauerstoff. Ja? Und da denken Sie mal, Diffusion, wo will er hin? Genau das ist es. So schaut, ja, Lunge ist noch nicht heute Thema, aber so schaut quasi die Lunge in ihrer Endzone aus. Wir haben dort so traubenförmige Austreibungen, die nennen wir Alveolen. Und in diesen Alveolen sammelt sich Luft. Wo kommt die Luft her? Ja, von Pflanzen, also irgendwo aus der Umgebung. Und was machen sie? Atmen die Luft ein. Und ihre Lunge ist nicht nur ein großer Luftballon, sondern ihre Lunge besteht aus lauter so kleinen Lungenbläschen. Und in jeder, ja, die Lungenbläschen als Menschen machen ungefähr 100 Quadratmeter aus. Das ist so ein halber Tenniscourt. Also wenn Sie jetzt Ihre Lunge ausbreiten würden, so ein bisschen Hannibal Lecter-Style, dann können Sie damit die Hälfte eines Tennisplatzes belegen. Ja? Das ist dann Alveolarbelag. In diesen Bläschen ist also Luft, Sauerstoff. Und um diese Bläschen herum sehen Sie hier in Rot und Blau gezeichnet, ist ein ganz feines Geflecht aus Venen und Arterien bzw. deren Übergangsstrecke, den sogenannten Kapillaren. Kapillaren ist der Teil von Gefäßen, wo wir auch eine ganz dünne Gefäßwand haben, ja, und wo quasi es ganz leicht ist, dass Stoffe die Blutbahn verlassen können oder Stoffe in die Blutbahn eindringen können. So. Jetzt haben Sie auf der einen Seite ein ganz dünnes Bläschen mit einer ganz dünnen Membran. Da ist Sauerstoff drin. Und auf der anderen Seite haben Sie ein Blutgefäß mit einer ganz dünnen Gefäßwand. Da ist Blut drin. Heißt, aus dem Lungenbläschen geht Sauerstoff durch die Membran ins Blut. Und der Prozess heißt Diffusion. Und warum geht der von der Lunge ins Blut und nicht vom Blut in die Lunge? Druck und Diffusion? Wegen dem Konzentrationsunterschied. Weil wir im Blut weniger Sauerstoffgehalt haben als im Lungenbläschen. Diffusion ist konzentrationsabhängig, nicht druckabhängig. Wenn ich mit Druck arbeite, habe ich Filtration. Sauerstoff kann man nicht filtrieren. Ja, die Partialdrücke sind letztlich der Ausdruck des Konzentrationsunterschiedes, aber es ist nicht der Druck die treibende Kraft, sondern die Konzentration. Also es war nicht falsch, aber nicht ganz richtig. Und es wäre relativ öde, wenn Sie jetzt hier so ein Bläschen hätten und dann geht hier Ihr Gefäß lang. Und dann hätten Sie hier an dieser Stelle Diffusion. Da müssten Sie ziemlich viel schnaufen, damit Sie den ganzen Tag über die Bühne bringen können. Und was haben wir gesagt? Was sind Faktoren, die Diffusion begünstigen? Was wollen wir haben? Was sagt das Fick'sche Diffusionsgesetz? Meine Damen, meine Herren, große Fläche. Genau, ideale Temperatur, die ist im Körper zum Glück ideal, ja? 36,8 Grad. Kleine Wegstrecke. Kleine Wegstrecke. Und deswegen haben wir eben nicht nur hier so eine Verbindung, sondern wie wir auf dem Bild sehen, dieses gesamte Lungenbläschen ist von Gefäßnetzen umschlossen. Das heißt, überall, die gesamte Fläche dieser Lungenbläschen wird ausgenutzt, ja, damit dort ein Kontakt zwischen Blutbahn und Luftbahn zustande kommt. Das heißt, der Körper setzt hier physiologisch um, was der Herr Fick sich gedacht hat. Der optimiert seine Prozesse dahingehend, dass wir es schaffen, pro Atemzug möglichst viel von diesem wertvollen Sauerstoff aufzunehmen, herauszuziehen und in die Blutbahn weiterzugeben. Ja? Und dann denken, logisch, ja, aber das hat schon ein bisschen was, ja, Sendung mit der Maus, ja, das ist faszinierend. Ja. Also wir haben eine möglichst große Fläche, wir haben eine möglichst große kurze Strecke und wir haben auch eine lange Kontaktzeit, weil das Blut langsamer fließt. Ich habe Ihnen jetzt mal Beispiele mitgebracht, ja, die dagegen wirken. Wenn Sie jetzt rauchen oder ein Emphysem haben, wie zum Beispiel chronisch obstruktive Lungenpatienten, wo sich das Ganze aufdehnt, das sind Gründe, warum die Fläche, die Diffusionsfläche zurückgeht. Da gibt es einfach weniger Alveolen, da gibt es weniger Möglichkeiten des Gasaustausches. Wenn man eine Lungenentzündung hat, ja, was bedeutet eine Entzündung? Was passiert bei einer Entzündung mit einem Gewebe? Hat jeder schon mal erlebt? Was passiert, wenn Sie auf Ihr Knie fallen? Es tut weh, ja, aber? Es schwillt an. Warum? Warum? ist nicht ganz verkehrt. Warum, was muss passieren, damit etwas anschwillt? Dann haben Sie ein Hämatom. Dann ist es blau. Aber wenn es nur dick wird, ist es kein Blut. Aber die war nicht schlecht. Es fließt was rein. Wasser. Ja? Eine Schwellung ist per se immer eine Ansammlung von Wasser. Warum fließt Wasser in entzündetes Gewebe? Weil das Ganze jetzt umgekehrt funktioniert. So, wir haben das zwar sehr gut. Also wir haben hier unser Knie. Und da fallen wir drauf. So. Und wir sind da richtig drauf gefallen. Also es gibt hier, ja, es gibt eine kleine Wunde. Sie haben eine Schürfwunde. Muss man pusten, aber ist was anderes, ja? Gut. Was passiert jetzt? Also er hat richtig gesagt, er hat gesagt, es ist eine Folge, es geht um eine Konzentration. Was passiert in dem Moment, wo Sie eine Wunde haben? Ob man die jetzt sehen kann, eine Schürfwunde oben, oder ob das einfach nur hier innen drin im Knie ist? Hm? Ja, auch, aber das ist nicht so dramatisch. Es können Erreger eindringen, aber das dauert länger. Das passiert nicht sofort. Es kommt jemand zu Hilfe. Ja? Jemand kommt zu Hilfe und sagt, es gibt quasi hier Zellen, die liegen, die sagen hier, wir helfen jetzt mit. Ja? So. Weil der Körper möchte ja sofort wieder reparieren. Und dieser Reparaturprozess ist das, was wir medizinisch als eine Entzündung beschreiben, weil nicht nur Zellen hier arbeiten, sondern diese Zellen, die schütten auch alle möglichen Substanzen aus, sogenannte Entzündungsmediatoren, Interleukine ähnliches. Das sind Substanzen, Peptide, die diesen Prozess erstmal beschleunigen. Das nennen wir Entzündung. Und dann wird es warm, ja, da passiert was, da haben wir mehr Durchblutung und so weiter und so fort. So. Was haben wir jetzt quasi, wenn man sich jetzt hier das anschaut, das heißt, wir haben hier diese Teilchen, haben hier eine relativ hohe Konzentration im Vergleich zu dem, was daneben ist. Und jetzt hätte Diffusion zwei Möglichkeiten, um das auszugleichen. Diffusion ist ja immer an der Homöostase interessiert. Möglichkeit 1, so wie es bisher war, was passiert mit den Teilchen? Die diffundieren dort weg. Würde das Sinn machen? Nee, weil die wollen wir ja hier haben. Ja? So, die sind relativ lokal gebunden. Was ist die zweite Möglichkeit, um das auszugleichen? Was machen Sie quasi hier? Sommer, Sie trinken ein Glas Weißwein, möchten aber nicht, dass der gleich so reinknallt. Ja? Was lässt man sich dann gerne in der Wirtschaft geben und tut es in den Wein rein? Wasser oder Eiswürfel? Ja? So, genau, die Herren da schütteln den Kopf, wir machten sowas. Ja? Das heißt, die zweite Möglichkeit ist, dass man das Ganze verwässert, ja, um den Konzentrationsunterschied zu umgebenden Geweben aufzuheben. Und das führt zu einem Einströmen von Wasser. Und Wasser, wissen wir, braucht Platz, und den Platz sehen wir in Form von Schwellung. Ja? Also nicht nur Teilchen können diffundieren, sondern natürlich auch Wasser. Ja? Also Diffusion ist immer die Frage, wer diffundiert, hängt davon ab, wer hat es leichter. In dem Fall ist es fürs Wasser leichter, dorthin zu diffundieren, als für unsere Entzündungsteilchen woanders hinwegzugehen. Und das ist der Grund für eine Schwellung. Wenn Sie jetzt eine Lungenentzündung haben, wo ist die Lungenentzündung? Da fallen Sie nicht aufs Knie, da fallen Sie auf die Lunge, aber bei einer Lungenentzündung ist das Lungengewebe entzündet. Was passiert mit dem Lungengewebe? Was passiert bei einer Entzündung? Das Lungengewebe schwillt an. So. Und wenn das anschwillt, dann schwillt es überall an. Und dann schwillt quasi auch das Gewebe hier dazwischen an. Und was ist dann länger geworden? Die Wegstrecke. Also auch hier können wir uns das Ganze erklären, ja, warum es dann nicht mehr so gut ist. Und wenn jemand eine Lungenentzündung hat, kriegt er dann gut Luft? Nee, ja, das ist der Grund, das ist mit ein Grund dafür. Physiologisch gelöst, faszinierend, oder? Sie müssen immer, wenn ich sage faszinierend, dann nicken Sie so. Dann genau, dann sehr gut, dann fühle ich mich viel besser. Gut, ja, und dann haben wir natürlich noch die Kontaktzeit. Das heißt, ideal ist natürlich, wenn hier die Flüssigkeit, also das Blut, möglichst langsam vorbeiströmt. Weil je langsamer es vorbeiströmt, desto mehr Zeit ist und in der Zeit kann schön die Fusion stattfinden. Jetzt müssen Sie Sportprüfung ablegen, ja, 400 Meter so schnell laufen, wie Sie können. Was passiert mit Ihrem Puls? Der steigt. Was bedeutet ein schnellerer Puls? Das Blut fließt schneller. Das heißt, wenn das Blut schneller fließt, ja, wie beispielsweise am Sport, ja, ist das beschleunigt, ist weniger Zeit. Ja. Gibt es wieder Gegenmechanismen, werden wir auch kennenlernen, aber sagen wir per se, ja, wäre jetzt an der Stelle sportliche Betätigung was, was primär mal dazu beiträgt, dass wir eigentlich weniger Sauerstoff aufnehmen könnten, aber es gibt zum Glück, ja, Aushilfsmechanismen. Okay, soweit klar? Gut. Und dann habe ich jetzt hier noch so ein paar weitere Beispiele, ja, zu Transportmechanismen, die machen wir jetzt relativ schnell. Also passiver Transport ist immer dann, wenn wir keine Energie bezahlen müssen. Diffusion hatten wir jetzt. Es gibt noch eine sogenannte erleichterte Diffusion. Wir haben ja gesagt, für manche Teile ist es zum Beispiel schwierig, durch die Zellmembran zu kommen, von A nach B. Wir wissen aber, es gibt Dinge, die kommen sehr gut durch die Zellmembran hindurch. Und zwar sind das Fette oder fetthaltige Proteine. Ja? Jetzt kann eine Substanz, die von A nach B möchte, sagen, okay, ich fahre per Anhalter mit, schnappt sich so ein fetthaltiges Molekül, bindet da dran, das fetthaltige Protein sagt, oh, ich muss eh gerade darüber, nimmt das andere Teilchen mit, ja, und ist auf der anderen Seite angelangt und wird natürlich auch, ja, vom Konzentrationsgefälle mitgesteuert. Das nennt man quasi einen Transport, der, ja, mit Carriern, das kann ich auf Proteine binden, auf Membrane, auf Sonstiges. Und es braucht es zum Beispiel auch für die Glucose. Die Glucose alleine kommt sehr schwer durch die Zellmembran, da kriegt sie eine Hilfe. Dann gibt es die, ja, Osmose, die klassische Osmose ist, wenn ich wirklich eine Membran habe, das hatten wir ja vorhin, ja, und durch diese Membran werden nur bestimmte Dinge hindurchgelassen. Das brauchen wir im Bereich der Niere, das werden wir in der Nierenphysiologie sehen, weil sonst würden Sie alles ausbieseln, was Sie haben. Und Sie wollen ja nur die Schadstoffe. Ja? Und damit das passiert, haben wir eben ein System aus verschiedenen Membranen, die eben am Ende dafür sorgen, dass das Gute ins Töpfchen, das Schlechte ins Kröpfchen, ja, in Ihrem Urin nur Abfall ist. Dann gibt es die Geschichte der Filtration, das ist jetzt druckgesteuert. Das ist, wenn Sie quasi einen nötigen Druck aufmachen. Klassisches Beispiel, was mit Druck arbeitet, ist die Kaffeemaschine in der Früh. Ja? Am Anfang ist ganz viel Wasser in dem Aufsatz mit dem Filter und dem Kaffeepulver. Da läuft, ja, auch, läuft relativ schnell drin und dann am Ende für die letzte halbe Tasse, das dauert immer ewig. Hat mit dem Druck zu tun, das ist Filtration. Findet vor allem statt, ja, an Blutkapillaren in der Peripherie. Wenn Sie jetzt hier zum Beispiel stehen, ja, findet hier unten Filtration statt. In Ihren Beinen, da werden die, ja, wird Flüssigkeit rausgedrückt. Deswegen hat man, was hat man am Ende eines langen Tages, gerade in den Bergen, gerade mit zunehmendem Alter, wenn der venöse Rückfluss nicht mehr ganz ideal ist? Geschwollene Beine. Das ist ein physiologischer Prozess. Ja? Nachts können Sie sich wieder erholen, da liegen Sie. Tagsüber stehen Sie die ganze Zeit. Sie haben die ganze Zeit einen erhöhten Filtrationsdruck. Deswegen kriegt man am ehesten geschwollene Beine und nicht einen geschwollenen Kopf. Solche Leute gibt es auch, aber das hängt nicht mit Filtration zusammen. Ja? Und der letzte passive Stoff heißt sogenannte Konvektion. Konvektion ist, wenn etwas in Gasen oder Flüssigkeiten mitgerissen wird. Sie atmen nicht bewusst Sauerstoff ein. Ja, oder beste Beispiel ist, Sie gehen irgendwo die Straße entlang und vorhin läuft einer, der raucht. Und plötzlich kratzt es in Ihrer Lunge oder Sie müssen husten. Ja, und haben irgendwas von dem Tabak, von dem Nikotin abbekommen. Konvektion bedeutet, dass diese ganz feinen Staubpartikel einfach in der Luft mitgebunden sind und mit dem normalen Gasstrom weiter transportiert werden. Und Sie haben halt eben gerade diese Böe, diesen Schwall abbekommen. Ja? Das ist die Konvektion, wenn also Partikel mit Strömen mitgetragen werden, also in der Luft oder auch im Blut. Auch im Blut können Partikel einfach mitgerissen werden und an andere Stelle transportiert werden. Ne? Wie wenn Sie auf der einen Seite der Brücke stehen, Sie spotzen rein, laufen auf die andere Seite, dann sehen Sie, wie die Spotze vorbei. Ja, das ist Konvektion. Gut. Also hier Beispiel, ja, das ist quasi Filtration, das ist ein Teil der Niere, das ist die sogenannte Glomerulus-Kapillare. Da haben Sie auf der einen Seite Blut, ja, und auf der anderen Seite haben Sie so ein Filternetz und das sehen wie so ein Sieb, wie so ein Küchensieb. Und da hat das Blut eben einen gewissen Druck innerhalb der Niere und drückt quasi hier ein Filtrat, den sogenannten Primärhahn, alle möglichen unnützen Bestandteile durch einen Sieb durch und danach läuft es eben durch dieses osmotische Filtersystem und wird aufgereinigt. Als Beispiel, wo sowas stattfindet. Dann haben wir gesagt, diese Carrier-Geschichten, also im Blut können Stoffe so mitfahren, sie können aber auch an sogenannte Plasmaproteine binden. Sie wissen, im Blut sind einmal blute Rotkörperchen, aber auch weiße Blutkörperchen, ja, Thrombozyten, also Blutplättchen, Immunzellen, alles Mögliche und Proteine. Und die Proteine im Blut haben vor allem die Aufgabe, den Transport über weite Strecken zu ermöglichen. Das heißt, Glucose, die zum Beispiel ins Gehirn soll, vom Magen, das wäre viel zu umständlich, wenn die jetzt durch die einzelnen Zellen muss, sondern nach Verdauung wird diese Glucose in die Blutbahn abgegeben, bindet dort an die bestimmten, ja, an die entsprechend verfügbaren Proteine und wird dann an die Stelle transportiert, wo sie von der Blutbahn wieder abgegeben werden kann, an ihr Zielgewebe. Und da gibt es alles Mögliche, was transportiert werden kann, inklusive Medikamente, haben also eine Vielzahl an Möglichkeiten, die in irgendeiner proteingebundenen Form durch das Blut abgegeben und weitergeleitet werden können. Gut, und das Gegenstück zum passiven Transport ist der aktive Transport. Das hatten wir auch, ist ein Transport gegen ein elektrochemisches Gefälle. Also wenn wir keinen Konzentrationsunterschied haben, sondern einen Konzentrationsunterschied herstellen wollen. Das Ganze kostet Energie und der Körper versucht zwar passiv zu arbeiten, aber er schafft es nicht. Und ein Großteil ihrer täglich benötigten Nahrung des Grundumsatzes wird dazu verwendet, eben Energie für den aktiven Transport herzustellen. Aber bei ihnen ständig irgendwo Muskulatur, Sprechen, Schlucken, Trinken, Darmbewegungen, überall da finden aktive Transportprozesse statt. Die ATP brauchen, wissen wir schon, ATP wird hydrolysiert, also dieses Phosphat wird abgespaltet. Und dabei steht Energie und die kann dann für andere endogene Prozesse verwendet werden. Soweit auch klar, oder? Das kann man jetzt ein bisschen schneller machen. Dann eine andere Form vom Transport, das sind nochmal diese ATPasen. Das ist jetzt ein anderes Beispiel, auf das wir später auch noch kommen wollen. Hier oben dargestellt sind wir wieder unsere Zellmembran, ja, mit unseren Lipidschwänzchen und oben den Phosphatresten. Und das ist ein Beispiel jetzt, ja, für eine ATPase. Eine ATPase ist für einen spezifischen ATP-gesteuerten Kanal, der nur den Transport von bestimmten Stoffen zulässt. Und den, das haben Sie schon mal gehört, ja, die bekannteste ATPase ist die Natrium-Kalium-ATPase. Die hat jede Zelle. Und die Natrium-Kalium-ATPase transportiert welche Ionen? Natrium und Kalium. Die Calcium, die heißt Calcium-ATPase, ja, also genau, ATPase verwirrt. Also immer das, was vorne dran steht, wird mit transportiert. Und das ist eine ganz pfiffige Angelegenheit hier, weil die transportiert Kalium in die Zelle rein und Natrium aus der Zelle raus. Das heißt, wo habe ich denn meine Stifte hingelegt? Also wir haben hier dieses Ding, diese Pumpe ist ein Wagenrad. Ja? Hier ist in der Zelle drinnen, hier ist in der Zelle draußen. In der Zelle sind Natriumteilchen, die dort nicht hin sollen, außerhalb der Zelle sind Kaliumteilchen, die dort nicht hin sollen. Und da Kalium und Natrium eine andere Struktur haben, ja, gibt es quasi in diesem Ding Bindestellen, die entweder genau für das Kalium passen oder genau für das Natrium. Die docken dort rein, das Ding dreht sich um 180 Grad und lässt sie an entsprechender Stelle wieder raus. Das wäre so quasi der simplifizierte, ja, die simplifizierte Idee dieser Pumpe. Dass es ein bisschen spezieller funktioniert, ja, sieht man hier. Auf der einen Seite, ja, wird in der Zelle Natrium angedockt, und zwar in dem Fall nicht nur eins, sondern drei Teilchen. Das ist eine Pumpe mit einem ungleichen Gewicht. Ja, drei Natriumionen, dann brauchen wir ATP, Energie. Energie sorgt dafür um eine 180-Grad-Drehung. Dann ist dieses Natrium aus der Zelle verschwunden und ist außerhalb der Zelle draußen. Kann abgespalten werden und zwei Kaliumionen können aufgenommen werden. Also ungleiches Verhältnis. Drei gehen raus, zwei gehen rein. Also wie, man geht drei Schritte vor und zwei zurück. Bei der Übertragung von diesem ATP, bei dem Freisetzen der Energie, passiert noch etwas Besonderes. Dieser Phosphatrest wird nicht einfach weggehauen, sondern dieser Phosphatrest wird eben an diese ATPase angekoppelt. Und was haben wir gelernt? Was steckt in einer Phosphatbindung? Energie. Ja? Das heißt, ich nütze einen ersten Teil der Energie für die erste halbe Drehung und setze dieses Phosphat nur an eine andere Stelle. Und für die zweite Hälfte der Drehung spalte ich dann diesen zusätzlichen Phosphatrest auch noch ab und komme quasi auf 360 Grad. Verständlich? Ja. Weil, also letztlich hängt in der Bindung zwischen ADP und ATP genauso viel Energie wie zwischen ADP und ATP. Das Problem ist, dass das Adenosinmonophosphat letztlich umgewandelt wird in den Körperkreislauf toxischen Stoff. Es ist leichter für den Körper aus ADP wieder ATP herzustellen, als alles zu AMP zu degradieren und dann wieder ATP zu machen. Aber es ist eine sinnige Frage, ja, die auf dem ersten Blick, warum verbraucht man nicht einfach alles wie beim Auto auch und geht dann erst wieder tanken? Genau, im Körper ist es eben nicht so wie mit unserem Geldbeutel, dass wir versuchen, das möglichst lange rauszuzögern, sondern da macht es einfach wirklich Sinn, immer den Tank optimal voll zu halten. Also die bekannteste ist die Natrium-Kalium-ATPase und wir haben gesagt, diese Pumpen arbeiten aktiv, das heißt, sie bauen einen Gradienten auf. Und wenn die dafür sorgt, wenn jetzt diese Natrium-Kalium-ATPase dafür sorgt, dass ständig Natrium aus der Zelle raus und Kalium in die Zelle reingeht, wo haben sie dann mehr Natrium, innen oder außen? Außen, ja? Bei der Gradient, also es arbeitet quasi in Richtung des Gradienten. Es gibt nicht nur ATPasen, die quasi also diesen einfachen Wechsel machen, sondern die nennt man sogenannt tertiäraktiv. Da sehen Sie, das ist eine ganze lange Kette. Da geht Chlor und Natrium rein, dann geht Wasserstoff raus, am Ende gehen irgendwelche Peptide rein. Also dieses Spiel, diese Aneinanderreihung an Zahnrädchen ist x-beliebig. Tertiär, Quartär, Quintär, aktiv. Das heißt, die Aneinanderkopplung, ja, kostet halt immer mehr Energie, aber letztlich kann ich auf diese Art und Weise eine große Vielzahl an Dingen durch diese Membran hindurchschleusen. Gut. Die Endozytose mit den Rezeptoren, das hatten wir schon, dass sie internalisiert werden. Jetzt kommt noch der berühmte Calcium-Trigger, also Calcium als berühmt berichtigtes Molekül. Wir haben schon gesagt, dass wir eine große Differenz haben. Wir haben ungefähr den Faktor 100 bis 1000. Im Zytosol selbst, in der Zelle selbst, ist relativ wenig Calcium. Außerhalb der Zelle und in den Speichern ist relativ viel von dem Calcium. Calcium wird laufend aus der Zelle transportiert in intrazelluläre Speicher. Das haben wir gesehen über die Calcium-ATPase oder einfach nach extrazellulär. Und immer dann, wenn Calcium in der Zelle ansteigt, passiert etwas. Das kann ein Signal sein zur Proteinsynthese, zur Muskelkontraktion, zum forcierten Einatmen, zum stärkeren Herzschlag. Dieser Calcium-Einstieg ist quasi mit so einer Art Starter, ja, wie beim Auto, dieser Start-Stopp-Knopf. In dem Moment, wo Sie auf Start drücken, fließt in das Zytosol Calcium ein und je nach Zelle werden unterschiedliche Prozesse initiiert. Das mal als Beispiel. Ja. Also Calcium, Beispiel 1, wird überall gespeichert, im Zellkern, im endoplasmatischen Reticulum, im Vesikel, außerhalb der Zellen. Da gibt es eben unsere schöne Calcium-ATPase, die wir hatten. Es gibt noch verschiedene Natrium-Kalium-Calcium-ATPasen, also wieder ein tertiären Transport. Und wenn jetzt etwas passiert, zum Beispiel eine Depolarisation, ein elektrischer Reiz, dann wird dieses Calcium freigesetzt. Der intrazelluläre Calciumspiegel steigt und dann gibt es quasi so eine Art Zielmoleküle, wie zum Beispiel das Calmodulin. Dort bindet dieses Calcium dann an. In dem Moment, wo an diesem Protein Calcium bindet, verändert es seine Struktur und durch diese Strukturveränderung werden Prozesse initiiert. Und das gängigste Beispiel, was wir kennen, ist eben der quergestreifte Muskel. Dort bildet Calcium an ein Protein, das nennt sich Troponin. Das werden wir in der Muskelphysiologie noch kennenlernen. Dieses Troponin führt zu einer Strukturänderung. Die Strukturänderung bewirkt, dass wir Actin-Myosin-Brückenbindungen bauen können. Und eine Actin-Myosin-Brückenbindung ist nötig für was? Für die Kontraktion des Muskels. Ja? Und Calcium ist also der auslösende Trigger. Das merken wir uns. In einer normalen Zelle kann man sich auch vorstellen, dass dieser Calciumspiegel ja, wie so eine Art Oszillation hat. Ja? Und immer wenn Calcium steigt an, fällt ab, steigt an, fällt ab, so können zum Beispiel zyklische Prozesse aufrechterhalten werden. Zum Beispiel, dass der Darm ständig eine Bewegung vorwärts führt. Dass das Herz ihnen 60 Schläge die Minute macht. Ja? Und eine Abweichung von dieser normalen Oszillation durch eine Frequenzänderung führt eben zu einer anderen Proteinaktivität und damit zu veränderten Prozessen im Zellzyklus. Heißt zusammenfassend, ja, also das ist jetzt so mal der Einstieg gewesen in die Zelle. Wir haben die Zelle kennengelernt als eine kleine Funktionseinheit, die insbesondere im Bereich der Proteinbiosynthese wichtig ist. Da sind die Zellorganelle, die das machen. Die Produkte können über verschiedenste Transportprozesse auch überall hin verteilt werden. ATP ist dabei die wichtige energetische Währung und Calcium ist ein wichtiger Funktionsträger. Das ist Teil 1. Soweit alles klar? Genau, sonst trinken Sie einfach einen Korn. Ja? So, gut. Jetzt machen wir mal was anderes. Jetzt, ich habe leider die Melodie noch nicht gehabt. Ich wollte eigentlich hier die... Sie sind dabei. Wir spielen ein kleines Spiel. Sie haben ja alle Laptops, Handys, Smartphones. Sie nehmen jetzt mal Ihr Smartphone, tippen in den Browser ein, wenn Sie wollen, onlineted.de. und dann werden Sie nach einem Freischaltcode gefragt. Ich benutze es eigentlich nur wie im Stadion, um zu schauen, wie viele Leute da sind. Super, ja, man kann fast schon so wie bei ja auch anfangen. So, genau, die können sich ruhig noch ein bisschen anmelden. So. Ich habe jetzt ein paar Fragen vorbereitet, da läuft dann quasi immer unten so ein Countdown ab. Ja? Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, einfach mal die Fragen zu beantworten und wir schauen mal hinterher, was rauskommt, ja, und werden die Dinge klären. Die erste Frage, die ich vorbereitet habe, ist relativ einfach. Ja, Sie können sich die durchlesen. Wie viele Plätze gibt es in den einzelnen Gruppen des Seminars und Übung Diagnostik? Und ich starte jetzt mal den Countdown. Und jetzt sehen Sie, jetzt läuft es da unten ab und jetzt müssen Sie quasi Ihre Lösung abgeben. So. Ein Drittel der Zeit ist um. So. Ja? 93%, ja. Und die 93% liegen natürlich richtig. Das ist provokant, ist das E hier grün markiert. Es haben doch im heutigen Nachtragen der Gruppen Leute geschafft, sich als Nummer 21 in die Listen einzutragen. Ja? Das ist natürlich nicht möglich, weil wenn eine Gruppe 20 Plätze hat, dann hat sie 20 Plätze und nicht 21. Ich hoffe, die Betroffenen sind hier, die müssen sich natürlich umorientieren. Ja, die Listen hängen noch eine Woche aus. Es ist völlig richtig, ja, es gäbe 20 Möglichkeiten, 20 Plätze, ja, damit sie dort in ein optimales Verhältnis kommen. Gut. Auch damit habe ich eine Flut, ja, von E-Mails beantwortet. Nächste Frage, ja, welche zellulären Transportwege gibt es nicht und Ihre Zeit läuft wieder ab? Wunderbar, ja. Ich hoffe, dass die einzelnen Antworten bei C und E einfach nur der Provokation geschuldet sind. Wir haben über Seilbrücken nicht geredet, die gibt es im wirklichen Leben, aber nicht hier. Nächste Frage, ja, was ist auf der dargestellten Zelle nicht dargestellt? Ja, also was sehen Sie hier nicht? Schauen Sie sich in Ruhe an. Dann kommen hier unten die Antworten. Also haben wir einen Zellkern, haben wir ein endoplasmatisches Retikulum, Zytoskelett, Zellmembran, ich starte mal. Sie sehen die Antwort auf Ihrem Handy, ne? Dann kann ich das Bild, so jetzt, und der Countdown läuft. Dort sehen Sie das Bild. So, genau, das war jetzt ein bisschen schwieriger, aber auch nicht dramatisch. Schauen wir mal, ne? Genau, ja? Also, Zellkern ist hier, endoplasmatisches Retikulum ist das hier, das wären Mitochondrien, das wären Lysosomen, außen herum haben wir eine Zellmembran, das ist der Golgi-Apparat und das Zytoskelett haben wir letztes Mal, das sind quasi Aktinfilamente, Myoglobulin, das sind quasi tubuläre Strukturen, die sich dort gerüstartig für den Zellaufbau sorgen, die wir in dieser Zeichnung nicht haben, die zwar da reingehören, aber eben nicht in der Abbildung befindlich sind. Gut, kommen wir zur letzten Frage des Quizzes. Ja, das ist meine liebste Frage gewesen. Was wurde auf diesem Bild abgebildet. Ne? Und sie haben wieder verschiedene Antwortmöglichkeiten. Ja? So. Die Zeit läuft. So. Und auch hier sehen wir wieder, ja, wir sehen natürlich ein Meme von Lionel Messi nach seinem Tor zum 3:2 im Klassiko. Sie werden jetzt schon sehen, das sind Meldungen, die mich persönlich froh stimmen. Ja, das heißt, mit Devotionalien des FC Barcelona können Sie mich gnädig stimmen. Gut. So. Also wir werden solche Zwischenläufe immer wieder mal machen, ja, werden verschiedene Fragen einbauen. Ich werde mir was überlegen, ja, dass wir so ein bisschen, ja, heute war ein bisschen über die Halbzeit, aber dass wir so ein bisschen eine Auflockerung finden und damit Sie auch einen Vorgeschmack bekommen auf Fragen, sei es des Testats oder auch der Klausur, da werden wir immer wieder, ja, Dinge einflechten. Gut. Für die abschließenden 20 Minuten werden wir uns jetzt noch mit dem Ruhemembranpotenzial beschäftigen. Und zwar ist es so, dass wir jetzt nicht nur eine ungleiche Verteilung von Stoffen haben, sondern wir haben eine ungleiche elektrische Ladungsverteilung im Körper. Und das Prinzip dieser elektrischen Ladungsverteilung ist das Basisprinzip jeglicher physiologischer Prozesse, das Urprinzip und, sagen wir mal, ja, mit eines der spannendsten Dinge, an die man sich vorstellen kann. Das heißt, wir haben hier unsere Zelle, also wieder mit Zellkern und allem Ding und drum, ja, was da drin fleucht. Ruhemembranpotenzial, da haben wir hier unsere Zellmembran, da haben wir gesagt, das ist eben diese doppelte Lipidschicht. Und Ruhemembranpotenzial bedeutet jetzt, dass hier ein anderer Strom ist als auf der Außenseite. Und zwar ist es so, dass wir eine unterschiedliche Verteilung von Ionen haben, die bedingt, dass nicht überall der gleiche Strom fließt. Und zwar ist es so, dass die Ladung innerhalb der Zelle im Vergleich zur Umgebung eher negativ ist und außen positiv. So. Jetzt haben Sie ja vorhin aufgepasst. Wir haben schon über eine wichtige Ionenpumpe geredet. Die hieß wie? Die Natrium-Kalium-ATPase. Und was macht die? Andersrum aber genau. Also drei. Das heißt, die sorgt dafür, dass wir hier drei Natriumionen haben. Und hier zwei Kaliumionen. Na, so. Und das natürlich nicht nur einmal, sondern um ein Vielfaches. Bedeutet, wo sind mehr positive Ladungen? Draußen, also dem Ding nach, so einfach ist es nicht, aber jetzt mal ja, plakativ, einfach, pädagogisch gesehen, würde das so funktionieren. So. Wir haben mehrere solche Pumpen. Also wir haben nicht nur die Natrium-Kalium-ATPase, sondern wir haben eine Vielzahl wichtiger Ionen, die sich in der intra- und extrazellulärflüssigkeit verteilen und die sich unterschiedlich verteilen. Und wir sehen schon, ja, wir haben Natrium und Kalium, das sind die ganz großen Player. Wir haben Calcium, weil da haben wir gesagt, da haben wir zwar ein großes Konzentrationsgefälle, aber Calcium ist in relativer Anzahl sehr viel geringer da. Ja, da ist in der Zelle einfach so wenig, dass es nicht ins Gewicht fällt, aber wenn wir irgendwie hier 145 Mol haben, haben wir nur 2 Mol Calciumionen außerhalb der Zelle, das ist da nicht so eklatant. Dann haben wir noch ein bisschen negativ geladene, wir haben noch ein bisschen Chlor, wir haben Proteine, wir haben Phosphat und Schwefelreste und in Summe sorgt das Ganze eben dafür, dass Na, sorgt das Ganze eben dafür, dass auf der intrazellulären Seite etwas mehr negativ da ist. Und das Entscheidende ist jetzt, wir brauchen diese Kanäle nicht nur, um das einmalig herzustellen. Das Problem ist, dass wir eine ständige Umverteilung haben, weil wir brauchen ständig irgendeines dieser Ionen, um Transportprozesse zu ermöglichen bei irgendwelchen Koaktivatoren. Und wir brauchen sie, weil die Membran für die Ionen durchlässig ist. Gerade Natrium und Kalium können einfach durch die Zellmembran hindurch diffundieren, sodass wir dem ständig entgegenwirken müssen. Wir nennen das ein sogenanntes Diffusionspotenzial an der Zellmembran. Ja, das ist für die beiden hier oben. Ja, bedeutet, dass ständig Natrium in die Zelle eindringen will und Kalium aus der Zelle ausdringen will. Deswegen brauchen wir die Pumpe, um das wieder herzustellen. Dann wissen wir schon, die Pumpe macht eigentlich ein ungleiches Verhältnis von mehr Natrium raus und weniger Kalium rein. Und dann kommt noch was zusätzlich hinzu. Das Diffusionspotenzial für Kalium an der Zellmembran ist größer als das für Natrium. Das heißt, zu dem ohnehin schon leicht unterschiedlichen Verhältnis, ja, hat Kalium tendenziell immer noch mehr Bestreben, die Zelle zu verlassen. Und dadurch kommt es eben zustande, dass innerhalb der Zelle im Vergleich zur Umgebung eine leicht negative Ladung auftritt. Und diese unterschiedliche Ladung auf beiden Seiten der Doppellipidmembran nennt man das Ruhemembranpotenzial. Und es ist fundamental wichtig, eben zu verstehen, dass das liegt nur an der unterschiedlichen Verteilung der Ionen, ja, die aufgrund passiver Diffusion, aber auch der ATPasen, die dort existieren, zustande kommt. Und man kann das messen, wenn man jetzt eine Nervenzelle nimmt, ja, das ist eine Nervenzelle, hat man eben hier den Zellkörper, die Nervenzelle hat so Ausläufer, sogenannte Axone und Dendriten. Man sticht dort quasi mit einer Elektrode in die Zelle ein und die andere Elektrode ist außerhalb. Dann kann man messen, dass im Vergleich, ja, zur Umgebung, ja, man macht so eine Patch-Clamp-Methode, im Vergleich zur Umgebung man ungefähr minus 65, minus 70, minus 75 Millivolt Potentialdifferenz hat. Das heißt, in der Zelle, ja, ist die Ladung 70 Millivolt geringer als in der Umgebung. Das ist dieser Unterschied. Ja? 70 Millivolt, ja, ist letztlich die Spannung, die zwischen diesen beiden Seiten der Membran steht. Das wurde erstmal 1940 gemessen, ja, das war in dem sogenannten Tintenfisch-Axon von Huxley, wofür es dann in Folge irgendwann auch einen Nobelpreis gab. Und genau, dieses Einstechen funktioniert eben, ja, das ist nicht richtig durch die Membran hindurch, sondern man muss sich das vorstellen, das ist eine Art Saug, wie so eine Art Staubsaugerrohr, nur besonders dünn. Das setzt auf dieser Zellmembran auf und dann wird ein ganz kleines Loch geritzt und damit hat man dann in diesem Staubsaugerrohr dieselbe Konzentration an Elektrolyten wie innerhalb der Zelle selbst. Und Folge, also hier haben wir mehr negative Ladungen innen, mehr positive Ladungen außerhalb der Zelle. Das ist mal ein Beispiel, ja, dass es nicht nur die Natrium-Kalium-ATPase gibt, ja, sondern alles Mögliche. Die Calcium-ATPase kannten wir schon, es gibt Chloridkanäle, es gibt Natrium-Protonen-Kotransporter und so weiter und so fort. Es gibt die normale Semipermeabilität, ja, für das Kalium, das Diffusionspotenzial. Ja, die Membran ist für Kalium einfach durchlässig, auch für Natrium und Calcium in gewisser Maßen, aber für Kalium eben mehr. Und das sind Gründe, warum wir in der Summe und dann auf das Ruhemembranpotenzial kommen. Man sieht jetzt schon, ja, hier ist es mit minus 80 angegeben, gerade mit minus 65. Das variiert etwas je Zelltyp. Und grob lässt sich sagen, das Ruhemembranpotenzial der Zellen im Körper liegt irgendwo zwischen minus 60 und minus 90 Millivolt. Ja? So der Bereich und je nach Zelle ein bisschen unterschiedlich. So. Für all diejenigen, die es noch nicht verstanden haben, ein kleines Filmchen, das ist ein Gehirn. Ja, in dem Gehirn gibt es Nervenzellen, ja, da laufen irgendwelche Aktionspotenziale entlang. Und jetzt schauen wir uns mal so eine Nervenmembran an. Ja, wir haben innerhalb der Zelle und außerhalb der Zelle Wir haben ja verschiedene, in dem schön blau und rot gezeichnete Kanäle. Das Ruhe-Membranpolster haben wir festgelegt. Außen mehr positive Ladungen, innen mehr negative Ladungen. Wenn man da einsticht, ja, haben wir gerade gesagt, kommen wir auf ungefähr minus 70. Und das Ganze variiert eben, weil die Membran die Fusion der Teilchen zulässt. Sie sehen ganz schön, ja, die Membran ist auch nicht stabil, sondern die wackelt. Die bewegt sich auch hin und her. Ja, und wir haben quasi Natriumteilchen hier in Rot, die tendenziell immer das Bestreben haben, in die Zelle zu gelangen. Das Gegenstück Kaliumkanäle, die aus der Zelle herausgehen. Wir sehen schon, in dieser Zellmembran gibt es mehr dieser blauen Kanäle. Das heißt, potenziell kann mehr Kalium entweichen, als Natrium in die Zelle eingehen. Wir nennen eben auch die sogenannten Leak Channels. Ja? Und deswegen gibt es eine Pumpe irgendwo. Na gut, kommt die Ladung klar. Wenn mehr positive Ladungen verlassen als positive Ladungen reingehen, dann wird das Ganze negativ. Ich glaube, die Pumpe kommt an anderer Stelle. Da haben wir eben, ja, das ist diese Natrium-Kalium-ATPase, die lässt 3 Natrium auf die andere Seite, bringt 2 Kalium zurück, macht es immer im Wechsel und diesen Blitz, den man dort immer sieht, ist das ATP, auf das habe ich noch gewartet. Ja. Hier ist es nicht als Zahnrad gezeichnet, sondern als Klappmaul, als Fähre mit 2 Endungen, aber das ist das Ruhemembranpotenzial, was wir überall haben. Und letzter Schritt für heute, ja. Man kann das Ganze natürlich messen, indem man eine Elektrode einsticht. Man kann das Ganze aber auch berechnen. Und zwar gibt es dort die sogenannte Nernst'sche Gleichung. Ja, der Herr Nernst war ein Biochemiker und Chemiker, der sich mit dem Fluss von Ionen beschäftigt hat. Und generell gilt, ja, das ist eine Konstante, die besteht aus Gas, aus Temperatur, aus Ladungszahl des menschlichen Körpers. Die liegt bei 61 Millivolt. Im Wesentlichen gilt, dass das Potential, ja, quasi dem Verhältnis von extra zu intrazellulären Ionen entspricht. Das merken Sie sich an dieser Gleichung. Ja. Man kann ein Potential berechnen, wenn man das Verhältnis von extra zu intrazellulären Ionen kennt. Und dann gibt es eben noch so ein paar Umrechnungsfaktoren, wie zum Beispiel einen Logarithmus. Und wenn man das berechnet, ja, wir haben gesagt, extrazellulär haben wir ungefähr 4 Mol in 148. Wenn man das teilt, Logarithmus 37, kommt ungefähr, ja, auf einen minus 1,5. Minus 1,5 mal 61 macht 90, Pi mal Daumen, ja, so ist es, ja, wenn man es genau sehen, minus 95, aber wir haben gerade einfache Rechnung gemacht. Das heißt, wenn wir jetzt nur Kalium anschauen, liegt das Kalium-Gleichgewichtspotenzial bei minus 95, ja, wenn man sich nur aufgrund der Kaliumionen beschäftigt. Um das jetzt komplex zu machen, müssen wir was mit einbeziehen, was noch mit berücksichtigen? Haben wir in der Zelle nur Kaliumionen? Wir haben alle Ionen. Das heißt, die komplexe Form, die Steigerung der Nernst-Gleichung, ist die sogenannte Goldman-Gleichung, die die wichtigsten Akteure mit einbezieht. Und es sind neben Kalium und Natrium mengenmäßig vor allem die Chloridionen. Ja? Die anderen sind nicht in relevanter Anzahl da oder unterliegen nicht diesen Diffusionsströmen, diesen Leakage-Strömen. Und wenn man diese Gleichung hat, ja, dann kommt man eben auf einen Wert von minus 70 Millivolt, also etwas niedriger als der eigentliche, als das eigentliche, die eigentliche Gleichgewichtspotenzial von Kalium. Das heißt, wir können das Ganze nicht nur messen, sondern wenn Sie es angehen wollen, wenn Sie jetzt ein fundamentaler Physiologe wären, dann könnten Sie es auch berechnen. Und damit ja, kommen wir dann eben in das nächste Thema, was sein wird, was jetzt die Zelle anhand dieses Ruhemembranpotentials anfangen kann. Das schauen wir uns nächste Woche an. Bis dahin, ja, machen Sie nicht zu viel Diät und passen Sie auf sich auf und beachten Sie die Regularien für das Seminar und die Übung Diagnostik. Schönen Nachmittag.